Triggerwarnung. Bei dieser Podcast-Folge wird über Drogen und Sucht gesprochen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall sein sollte. Hilfe erhält man an örtlichen Beratungsstellen, aber auch bei der bundesweiten Sucht- und Drogen-Hotline unter der Nummer 01 80 63 13 031.
Salon 5. Hallo Leute, mein Name ist Mirza Mariam Candan. Ich bin Reporterin bei Salon 5 und heute sitze ich mit einem weiteren Interviewpartner hier. Genau, und das daran schlussfolgernd würde ich dich einmal bitten, dich selbst vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Genau, und warum ist es so besonders, jetzt mit dir hier zu sitzen und drüber zu sprechen, was dich so bewegt?
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich kann mich ja kurz vorstellen. Mein Name ist Armand Barth. Ich habe 2005 ein Buch veröffentlicht, das heißt Breit, mein Leben als Kiffer. Ich bin jetzt 37 Jahre alt und wohne und arbeite in Hamburg. Ich habe mit diesem Buch am Anfang noch sehr, sage ich mal, zögerlich Schulen besucht und mussten da die Fragen so aus der Nase vielleicht erstmal so rausgekitzelt werden. Ich wusste auch noch nicht genau, was ich mit dieser Rolle jetzt anfangen will, aber im Laufe der Jahre habe ich immer mehr festgestellt, was es ist, was ich gerne jungen Menschen mitgeben möchte bei diesen Veranstaltungen. Also das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, es ist jetzt ein relativ bekannter, renommierter Verlag. Dadurch hat das viele Schulen erreicht und so bekam ich auch sehr viele Anfragen eigentlich schon, seitdem das Buch veröffentlicht wurde. Aber ja, im Laufe der Zeit hat mich das selber auch sehr geprägt, immer wieder mich mit gewissen Fragen zu wiederholen und mein eigenes Verhalten immer weiter zu reflektieren. Also ich habe selber kein Problem mehr mit Drogensucht, aber ich merke trotzdem, dass dieses Ringen nach Balance oder dass man manchmal sich in gewisse Dinge verliert, dass das noch immer in meinem Leben da ist oder dass ich ein Leben lang damit zu arbeiten habe. So. Und von daher gehe ich auch immer zu den Lesungen und sage, es geht mir nicht darum, ich bin nicht frei von Sucht und ihr irgendwie kriegt jetzt von mir den Vortrag mit Zeigefinger, sondern ich versuche eigentlich die zu inspirieren, sich grundsätzlich für eine Reflexion des Themas Sucht zu öffnen und auch vor allen Dingen, das ist so der Hauptpunkt, einen Schritt weiter zu gehen, als nur diesen, wie ich finde, Denkfehler zu machen. Ja, okay, woher kommt Sucht? Ja, von Drogen. Also Drogen sind die Ursache für Drogensucht. Ich glaube, damit machen wir es uns zu einfach und wir müssen einen Schritt zurückgehen, warum und uns fragen, warum manche Leute nicht aufhören wollen oder nicht aufhören können auch. Was sind die sozialen Ursachen, familiäre, psychologische, was auch immer. Also es ist zu einfach zu sagen, Drogen machen süchtig und deswegen werden wir drogensüchtig, sondern manche probieren gewisse Drogen aus und werden nicht süchtig. Warum? Weil sie gewisse Ressourcen haben und oder gewisse ein anderes Selbstkonzept haben. Und genau, von daher geht es bei mir in der Lesung gar nicht so viel um Drogen, sondern eher um Sucht. Genau, und ich lese natürlich aus meinem Buch vor. So.
Ja, das finde ich sehr interessant, vor allem den Stichpunkt Balance, was du angesprochen hast. Das ist ja eine nie endende Suche, auch von vielen Jugendlichen dann letzten Endes auch, von vielen jungen Menschen, immer diesen Ausgleich, so diese innere Ruhe gleichzeitig zu finden. Und genau, und aus dem Grund haben wir dich ja auch in dem Gespräch, weil du ja auch diesen Themenschwerpunkt letzten Endes aufgreifst. Meine nächste Frage wäre tatsächlich, dass wir inhaltlich einfach direkt einsteigen, wie das denn bei dir angefangen hat. Also wo siehst du den Ursprung darin, dass du letzten Endes hin zu den Drogen abgedriftet bist?
Naja, zu den Drogen, das klingt jetzt so, als hätte ich ganz, ganz viele verschiedene genommen. Es war, vor allen Dingen war ich süchtig nach Cannabis, so, das war, oder die einzige Droge, nach der ich süchtig war, vielleicht ein bisschen Nikotin, aber eigentlich Cannabissucht. Ich denke, ich hatte mit 10, 11, 12, so der Zeit vor dem ersten Joint, den ich dann vor meinem 14. Geburtstag, glaube ich, geraucht habe, mit 13, sehr viele verschiedene Interessen, Anlagen, war auf sehr viele Dinge neugierig. Also ich war sehr mit der Hip-Hop-Kultur identifiziert, hatte Turntable und Mischpult bei mir zu Hause. Ich habe Texte geschrieben, ich habe mich für Film interessiert. Ich wollte schon damals unbedingt später Filmregisseur werden und hatte eine kleine Kamera, mit der ich High-8-Filme so gedreht habe, teilweise mit meinem Playmobil, Stopptrick, so als ich noch kleiner war. Später dann auch so ein paar Schauspielfilme. Ja, mich für Literatur interessiert, für Philosophie, für eigentlich, ich hatte ganz viel, ja, Interessen erstmal, aber mir fehlte so ein Fokus und ich hatte gleichzeitig auch einen unglaublich starken, ja, Minderwertigkeitskomplex oder ja, so ein Problem mit der eigenen Identität. So, wer bin ich denn jetzt von diesen ganzen verschiedenen auch Selbstkonzepten? Auch so bin ich auch, ich hatte auch großes Problem irgendwie mit unserem System. So, war eher, also bin noch immer eher links eingestellt, aber war schon sehr, sehr verzweifelt links eingestellt und dachte, das ist doch alles, was ist das hier? Das Ganze ist doch scheiße. So der Kapitalismus und das Schulsystem und ne, die Trennung in Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Dann werden alle in den Arbeitsmarkt gedrückt und müssen Geld verdienen und werden mit Noten gezwungen und kriegen Sachen beigebracht, die sie eigentlich nicht brauchen. Und gleichzeitig gibt es Ausbeutung und Diskriminierung und einige werden immer reicher und so. Also mich hat, und dann nicht, also von den ganz schlimmeren Sachen gar nicht zu sprechen, ne? Also Kriege und Hungersnöte und so weiter, das geht einem an einem ja auch nicht vorbei, ne? Also das muss man, finde ich, auch durchaus sehen. So, ich habe eine Tochter, die ist 8 und ich glaube so, es geht schon immer los, aber ich glaube, mit 10 ist irgendwie nochmal so ein Wendepunkt, wo man plötzlich nochmal der gesamten Welt mehr gewahr wird. Also meine Tochter hat vielleicht auch schon mal das Wort Hitler gehört, so, aber so richtig ganz genau weiß sie damit noch nichts anzufangen. Ist vielleicht auch okay. Aber wenn die 10 wird oder 11, so, dann kommt das irgendwann. Und ich finde diesen Aspekt auch des Überfordertseins mit der Welt, ne? Oder der Weltschmerz oder der Realität, in der wir leben, ist ein wichtiger Punkt bei Jugendlichen. Also das muss man auch ernst nehmen, finde ich, wenn man sagt, okay, da ist ganz schön viel, mit dem man sich erstmal auseinandersetzen muss, das man erstmal verarbeiten muss, auch an schockierenden, traurigen Dingen. Und ja, ich war einfach überfordert in dieser Zeit mit 13. Ich wollte das auch ausprobieren. Und ich glaube, der Grund, warum ich dann nicht, ja, also erstmal, ich finde, das Ausprobieren an sich war jetzt nicht so schlimm. Entscheidender ist dann eher der Punkt, warum habe ich dann mit 13,5, nachdem ich es ein paar Wochenenden öfter ausprobiert habe, warum ist es dann weitergegangen? Und das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage.
Und hast du diese Frage bisher beantworten können?
Schwierig. Man kann ja die Zeit nicht zurückdrehen und man hat auch kein allwissendes Wissen, kein vollkommenes Wissen. Wer weiß, wo die Ursachen wirklich waren? Mit Sicherheit ist es ein Punkt, dass ich also ohne, mehr oder weniger ohne Vater aufgewachsen bin. Meinen Vater kannte ich nur aus den Ferien. Dem habe ich noch heute ein gutes Verhältnis, aber der war nicht vor Ort in meinem Alltag präsent. Meine Mutter hat sehr viel gearbeitet als Journalistin. Ich hatte verschiedene Kindermädchen, ich habe auch viel Zeit mit meiner Oma verbracht, die ich sehr geliebt habe. Und ich glaube, mir hätte es geholfen, wenn ich weniger Wert darauf gelegt hätte, ob ich jetzt in irgendeiner Clique bin oder irgendwie, ja, so dieses soziale Ding von diesen Freunden, die auch gar keine so dicken Freunde waren. und mehr mich darauf konzentriert hätte, was ich wirklich will und mich dem vielleicht mehr gestellt hätte. Also ich glaube, das war so ein klassischer Fluchtreflex, ne? Mit 13,5 oder 14 so, da ist was, das ist einfach und das macht Spaß. Das kostet nicht so viel Kraft, wie ein Buch zu lesen oder einen Aufsatz zu schreiben oder eine Theater-AG zu gehen oder ein Musikinstrument zu lernen. Ne? Nach einer halben Stunde Gitarre spielen tun einem die Finger weh und die Leute sagen, oh, klingt nicht so cool. Man sagt immer, ah, so kreativ sein, Gitarre spielen, alle so Sachen, ist so toll, Buch lesen, aber es ist anstrengend. Ein Glas Wodka trinken oder ein Joint rauchen ist nicht anstrengend. So, und es führt direkt zum Erfolg, man hat Spaß, man fühlt sich gut und man ist happy. Was man aber vergisst, ist, dass eben auf der anderen Seite irgendwie so eine dunkle Materie immer größer wird, die einen irgendwann jagt, ne? Von aufgeschobenen Aufgaben und nicht genutzten Chancen und so weiter. Und das kommt dann irgendwann umso härter und ich glaube, es ist ein Fluchtreflex gewesen. Und der Weg des, ja, zu wenig Willensstärke, zu wenig irgendwie, das meinte ich vorhin, so positives Selbstkonzept, dass ich so gedacht habe, hey, ich bin hier in der Situation, hätte denken können, ich kiffe vielleicht ab und zu mal auf einer Party und jetzt bin ich hier zu Hause, die Jungs, ja, finde ich jetzt vielleicht auch nicht so cool, die Clique, ich habe doch hier Bücher, ich habe doch hier meine Turntables, jetzt übe ich das mal. Ich kann es noch nicht, aber ich übe es. Das kann man sich schwer vorstellen vielleicht als jemand, der ein positives Selbstkonzept hat, der so denkt, hä, wieso, ist doch ganz normal, man muss Sachen üben, das ist die Welt, in der wir leben, ist doch normal. Aber ich konnte das eben als junger Mensch nicht, mich hat das überfordert.
Also deshalb sprechen wir auch ja darüber. Das ist tatsächlich, weil ich finde mich tatsächlich in deiner Beschreibung deiner verschiedenen Selbstkonzepte wirklich tatsächlich wieder. Und ich glaube, also ich habe ja sehr viel mit meiner Generation noch zu tun, ist ja halt, also Freundschaft und was weiß ich. Und was ich von allen wirklich mitbekomme, früher oder später, ist, dass sie halt mehrere Interessenschwerpunkte haben und dazwischen her wanken und sie es anstrengend finden, sich entscheiden zu müssen beispielsweise. Oder aber auch, sei es zum Beispiel private Konflikte dann auch, sei es, dass du zum Beispiel, ich beschreibe das mal so, dass du halt relativ wenig Anbindung zu deinen Eltern hattest und wenigen Anhaltspunkt an direkter Nähe. Genau, da würde ich halt tatsächlich direkt auch anknüpfen, also von meiner Beobachtung her als Drittperson würde ich jetzt auch beurteilen, dass es dir gut getan hätte, wenn da eine Anbindung eher da gewesen wäre seitens der Mutter oder des Vaters. Siehst du das genauso oder denkst du eher, das Problem lag tatsächlich eher an meinem Fluchtreflex, da irgendwie sich nicht entscheiden zu müssen zwischen all den Interessen, weil das halt sowieso anstrengend ist?
Erstmal kurz noch, meine Mutter hat mich wahnsinnig geliebt. Liebt mich auch heute noch sehr und das habe ich auch immer gewusst. Es war nie das Gefühl, dass ich ihr egal bin. Aber ja, erstens die physische Anwesenheit hat gefehlt manchmal nachmittags. Sie war einfach nicht da, sie war abwesend oft. Und die Liebe oder Aufmerksamkeit hat sich, sage ich mal, nicht so also sie hat das nicht so auf so eine pädagogische Art gemacht. Sie hat Anteil genommen, sie hat mir Sachen erzählt, sie hat mal auch gefragt, natürlich, aber so ein kleinteiliges, langweiliges Begleiten, zu fragen, hey, hast du das Projekt verfolgt? So, das wollen natürlich auch manche Kinder nicht. Und wer weiß, deswegen meine ich immer, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, wer weiß, ob das überhaupt bei mir auf offene Ohren gestoßen wäre. Aber ich merke das jetzt als Vater, dass ich da oft drüber nachdenke und denke, das wird wichtig sein, dass ich zumindest zur Verfügung stehe meiner Tochter, wenn sie es möchte. So, ich würde sie nicht aufzwingen, aber zu helfen, erstens an sich zu glauben und Dinge nicht aufzugeben. Also ich bin so ein Typ, das war ich schon immer, der plötzlich so eine Idee hatte, ich kaufe irgendein Buch, ne? So, das hier habe ich zum Beispiel damals gekauft, hier. Die können es jetzt nicht sehen, aber du kannst es sehen. Alain Badiou, Philosophie des wahren Glücks. Habe ich irgendwo entdeckt und dachte, wow, Badiou, von dem habe ich schon gehört. Ah, tolles Buch und einen Satz gelesen, yeah. Und dann landet es im Regal und irgendwie kommen wieder andere Segmente da drüber. Also, ja, irgendjemand, der einem hilft, so eine Struktur zu kultivieren, einen Fokus zu behalten, an sich zu glauben, an sich zu arbeiten, auch zu erkennen, dass man nicht perfekt sein muss, sondern man übt halt Dinge, und sich mit der Zukunft positiv zu beschäftigen, zu überlegen, ja, dann, wohin, man hat so viel Energie und wohin kann man sie auf sozusagen eine sinnvolle Art und Weise kanalisieren. Dass man da jemanden hat, der ernsthaft wirklich hinguckt, auch kleinteilig hinguckt und sagt, hey, wolltest du nicht dahin gehen, die AG, oder wolltest du nicht Basketball spielen? Nicht immer, meine Mutter, ah, du willst jetzt nicht mehr Basketball spielen, ja, dann melde ich dich woanders an. Ah, du willst jetzt das nicht machen, dann melde ich dich da an. Ah, du brauchst irgendwie ein technisches Gerät für viel Geld, ja, kaufe ich es dir. Das ist toll, aber so dieses Klein, das ist auch so ein eigentlich langweiliges Wort, kleinteilig, aber letztendlich, glaube ich, hilft das, wenn wir einfach sagen, okay, ich habe mich für was entschieden, das ziehe ich durch, da bleibe ich dran, und manchmal brauche ich auch eine Unterstützung von außen, die mir hilft, etwas durchzuziehen. Denn nur dann macht es irgendwann auch genauso viel oder sogar noch mehr Spaß als Drogen nehmen. Wenn ich jeden Tag Gitarre spiele oder wenn ich irgendwas richtig durchziehe, dann komme ich irgendwann auf so ein Plateau des Selbstvertrauens, wo ich merke, ich ziehe aus dem Gitarrespielen viel mehr. Es macht mich viel glücklicher als das Kiffen. Aber dazu brauche ich Ausdauer, dazu brauche ich Geduld und Selbstvertrauen. Und bei diesen Qualitäten, so Selbstvertrauen, Geduld, Ausdauer, da mit 14 sozusagen in Anführungszeichen allein gelassen zu werden und dann auch noch das Pech zu haben, in der desolaten Clique zu sein, die alle nicht so kreativ sind. Ich war auch einer von denen, die waren nicht schlimmer als ich. Das meine ich nicht. Ich meine nicht, die waren die Assis und ich der Tolle, sondern wir waren alle in Anführungsstrichen Assis und haben uns so runtergezogen. Und dieses Pech, diese eher desolate Clique und eine Mutter, die eher gesagt hat, ja, mach doch, ein Vater, der auch nicht da war, es fehlte jemand, der sagt, hey, du kannst das, bleib da dran, zieh das durch, und nicht eine Mutter, die sagt, egal was ich mache, ah, das wird super, was du machst, das ist toll, was du machst. Du machst jetzt einen Rap-Text neu, ah, super, du machst jetzt das, ah, toll. Das ist, glaube ich, dann sozusagen eine Verwöhnung, einfach mit positivem Ansporn, der aber nicht die einen in der eigenen Geduld oder Ausdauer, ne, was ich gerade meinte, so diese Energie, da nicht bestärkt, so.
Das ist ja letzten Endes nicht effektiv. Aber du hast auch von der Clique gesprochen gehabt. Erinnerst du dich noch daran, wie es dazu kam, dass du in die Clique gerutscht bist?
Das waren meine Klassenkameraden.
Also eine Klassengemeinschaft besteht hier letzten Endes aus meiner Beobachtung, aus mehreren Cliquen. Du hast dich wahrscheinlich in die Clique so mit hineingewandert, weil du dich da eher dazugehörig gefühlt hast als zu den anderen.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte tatsächlich auch mit einer anderen Clique Kontakt, aber ja, irgendwas war da, was ich faszinierend und anziehend fand. Das hatte viel auch, also ich bin nach wie vor großer Fan der Hip-Hop-Kultur, ne? Irgendjemand hat mal mich sehr stark kritisiert, ein Freund von einem Freund, der hat das Buch gelesen, meinte, ich habe das Gefühl, du gibst Hip-Hop die Schuld oder so. Das meine ich nicht, aber es hatte ein bisschen auch was hatte ein bisschen was mit dieser Jugendkultur zu tun, so. Mhm. Diese coolen Hip-Hopper, es ist so schwierig, wir haben diese Wörter, cool, was heißt das genau, ne? Da könnte man jetzt viel drüber reden, was alles an diesem Wort cool klebt, aber ich wollte auch einer von den Coolen sein, und im Nachhinein ist das aber was heißt schon Fehler, ne? Das ist schwer, sich da wieder reinzuversetzen, aber zwischen finde ich das, was man allgemeinhin als Nerd oder so bezeichnet, finde ich heutzutage paradoxerweise teilweise viel cooler als, ne? Also das kommt dann mit dem Alter, aber mit 14 war ein Nerd irgendwie uncool und die Coolen waren cool. So. Und ich wollte einer von den Coolen sein. Weiß auch nicht warum.
Aber es ist auch wiederum verständlich. Es ist ja, wie gesagt, ein Punkt, an dem viele junge Menschen direkt an die Wand stoßen und dann sich entscheiden müssen, wohin es weitergehen soll. Bedeutet das, dass ihr euch dann irgendwie aneinander hineingesteigert habt, dass es daran lag, dass ihr so in einer Clique isoliert wart, dass ihr dann so Drogen ausprobiert habt? Oder wie ist das denn abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich will da gar nicht zu picky sein, aber ich will es nochmal betonen, wir haben nicht verschiedene Drogen ausprobiert. Wir haben wirklich nur, also einfach nur der Form halber, wir haben wirklich nur Cannabis ausprobiert. Bis auf, also gut, es gab eine Ausnahme, dass wir mal halluzinogene Pilze genommen haben, aber es war wir haben wirklich auf einer regelmäßigen Basis, ich habe bis heute nie irgendwas anderes genommen, außer Cannabis und halluzinogene Pilze und Alkohol und Zigaretten. Ich kenne andere Drogen nicht so. Aber um deine Frage, sorry, um deine Frage trotzdem auf zu beantworten, ich glaube, dass bei mir das schon ein extremer Fall war, der auch eine Dimension unabhängig von der Clique hatte. Ja, die Clique hat ziemlich lang sich wie so eine kleine Echokammer gegenseitig bestärkt. Wir haben immer wieder gemeinsam Trainspotting geguckt, wo es um Heroinkonsum geht und Fear and Loathing in Las Vegas, wo es um alle möglichen Drogen ging und das wirklich kultiviert. Ne? Wir hatten sonst nichts, was wir uns zusammen, wir hatten nicht wirklich gerappt, mal gab es so Anwandlungen, aber da war kein kreativer Spirit. Es war eher so ein Spirit von Scheiße bauen, sich verarschen, andere verarschen, noch mehr Scheiße bauen, Gangster-Rapper cool finden, Gangster-Rapper hören, sich toll fühlen und Cannabis konsumieren bis zum Abwinken. Also ziemlich stumpf. Das war schon ein gegenseitig sich im negativen Sinne mitziehen, ja. Aber irgendwann fing es eben bei mir an, und ich glaube, da war ich auch relativ weit vorne mit dabei in der Clique, dass ich alleine gekifft habe. Und viel alleine gekifft habe. Und da war es auch so ein bisschen zu spät. Ne? Das ist dann doch wieder vielleicht die Dimension der Droge. Am Anfang meinte ich ja sozusagen, wir müssen einen Schritt zurückgehen und uns angucken, wo sind die sozialen Gründe, dass irgendjemand süchtig wird. Und das kann man nicht nur mit der Droge erklären. Wenn man aber sozusagen so viel dann schon gekifft hat, verlernt man dann doch, glaube ich, durch rein ja, mit der Droge sozusagen erklärbare chemische Zusammenhänge oder so, man gewöhnt sich ab, Spaß zu haben. Und ich bin nun mal ein sehr hedonistischer Charakter, glaube ich, so. Ich brauche Sachen, die mir Spaß machen, auch meine Arbeit und so. Ich bin irgendwie, weiß nicht, vielleicht ist das jeder, aber ich glaube, ich habe mir dann einfach nach einer gewissen Zeit konnte ich mir nicht mehr richtig vorstellen und hatte regelrecht verlernt, wie es ist, Spaß zu haben, ohne high zu sein. Da hatte ich richtig, entwickelte sich langsam so eine Angst davor. Und das, glaube ich, ist wirklich einfach so eine rein mit der Substanz und dem dauerhaften Konsum erklärbare Dynamik. Irgendwann gewöhnt man sich dran und das Gehirn entwickelt halt eine psychische Abhängigkeit dadurch. Aber das kam nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahren, zwei Jahren ungefähr, ne?
Und wie war das letzten Endes für dich, dieser Kontrast zwischen high sein und nicht high sein?
Ja, das high sein verlor immer mehr seine Qualität als was Besonderes, wurde erstmal eine Art neuer Normalzustand, der aber auch trotzdem notwendig ist. So. Also ich wollte dann unbedingt high sein, weil eben der Zustand des Nicht-High-Seins wirklich mit psychisch dunklen, unangenehmen Emotionen zunehmend verknüpft war.
Glaubst du, diese Emotionen und diese Wahrnehmungen waren krasser als normalerweise? Also wenn man hätte nicht high, also nicht diese Erfahrung gehabt hätte, oder waren das halt eher normale und der Kontrast fiel dann einfach mehr auf?
Nee, das glaube ich eben genau nicht. Ich glaube, man kommt psychisch in ein komplettes Ungleichgewicht und empfindet... Nee, ich glaube das tatsächlich nicht, dass ich jetzt mich genauso gefühlt habe wie jetzt im Alltag, aber ich wusste ja, wie es ist, high zu sein. Und deswegen wollte ich so gern wieder high sein, sondern dass die Emotionen und die wir sind ja im Alltag die ganze Zeit auch mit unserer Umgebung und mit unserer Position und unserer Zukunft beschäftigt, mit unseren Problemen, mit unseren familiären, freundschaftlichen Beziehungen. Wir machen uns ja nicht einfach nur einen Kaffee oder einen Tee in der Küche, sondern wir denken unbewusst an unsere beste Freundin, unseren Partner, unseren Job in einem. Also da ist ja so viel. Und in den Momenten des Nüchternwerdens kommen, glaube ich, dann auch die Selbstzweifel und die Gewissheit zurück, dass man sein Leben gerade an die Wand fährt. Also dass man ganz viele Dinge nicht macht, dass die Schule einziges Chaos ist, Streit mit der Mutter, den ganzen Mist, den man baut, wenn man auch high ist. Also es kommt, ja, das drückt dann sozusagen in die Gegenwart rein und macht einen depressiv. Vielleicht ist das auch das richtige Wort. Ich glaube, der Zustand des Nicht-High-Seins wurde nach zweijährigem Konsum oder nach langerem Konsum von mir eigentlich erlebt wie eine Depression. Also das waren dann so depressive Zwischenzustände, die ich sofort wieder zwanghaft beenden wollte, musste, um wieder high zu sein.
Und das ist ja irgendwie letzten Endes ein Teufelskreis, was du da beschreibst. Also wenn man nicht high ist, will man high sein und ist dann letzten Endes high und entwickelt sich ja wie so ein Kreisform weiter. Wie lange hat das angehalten und wie kamst du da irgendwie auch letzten Endes raus? Also so, wie sah der Step aus?
Also ich will noch ganz kurz was zu dem Teufelskreis-Ding sagen, weil das ist super wichtig. Irgendwann habe ich angefangen, das auch immer, wenn ich eine Tafel in der Gegend sehe, anzumalen bei den Lesungen. Ich glaube, das Entscheidende bei dem Teufelskreis ist, erstens, wie leicht es ist, wenn man Geld hat, wenn man die Möglichkeit hat, sich high zu machen mit irgendeiner Substanz. Es ist nur eine Handbewegung, ein paar Handgriffe und ab geht's. Und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass es auch wirklich funktioniert. Der Rausch wird als was Positives wahrgenommen. Es ist angenehm, bekifft zu sein für viele. Und das, was es dann am Ende zum Teufelskreis macht, ist, dass durch den Konsum so viele negative Begleiterscheinungen entstehen. Erstens auf der rein psychischen Ebene, dass man nicht mehr so gut reden kann, deswegen gewisse Sachen auch nicht mehr so gut kann oder unklar denkt. Stellen wir uns mal vor, heute während Corona, man ist voll bekifft und dann plötzlich kommt man durchs Kiffen, weil man nicht mehr so klar denken kann, auf irgendwelche kruden Verschwörungstheorien und glaubt das alles, ist da viel mehr empfänglich, weil der klare Verstand einfach nicht mehr so funktioniert. Und gleichzeitig hat man die Zeit auch nicht, ne? Also die zwei Stunden, in denen ich dann kiffe, hätte ich irgendwie meine Wohnung aufräumen können, hätte ein Projekt voranbringen können, hätte ein Buch zu Ende lesen können, was ich schon lange, und dann sozusagen gucke ich wieder in den Spiegel und denke, scheiße, nichts kriegst du auf die Reihe, kein Buch liest du zu Ende, deine Wohnung räumst du nicht auf. Und dann ist ja noch weniger Energie da, was anderes zu machen, außer wieder zum Joint zu greifen. Das macht das Problem nur schlimmer. Ne? Bei meinen Lesungen sage ich immer an einer Stelle den ziemlich harten Satz, aber wer will schon einen vercheckten Kiffer? Da geht es so um Liebe und so. Ne? Das ist auch so ein Teufelskreis irgendwie. Ich will ihr nicht meine Liebe gestehen, das Mädchen, das ich verknallt war, dann kiffe ich, dann bin ich noch vercheckter und ne? So. Das ist so ein Beispiel dafür. Aber eigentlich hast du ja eine ganz andere Frage gestellt. Sorry, das nur noch mal kurz zum Teufelskreis. Du wolltest ja eigentlich wissen, wie ich dann aus diesem Teufelskreis wieder rauskam. Ja. Ich glaube, erstmal das Wichtigste für jeden Menschen, der mit einer Sucht beschäftigt ist und das dann irgendwann erkannt hat, dass das ein Problem ist und da gerne raus will, ist erstmal an der Idee von Spaß erstmal festzuhalten. Ich glaube, man ist in dieser Phase dann so sehr mit dem beschäftigt, was man alles nicht machen soll. Nicht mehr kiffen, das nicht machen, man macht was falsch, man ist schlecht, man ist süchtig, man ist krank. Alles prasselt so auf einen ein. Und ich glaube, man kommt vor allen Dingen daraus, wenn man akzeptiert, dass man ein Recht darauf hat, Spaß zu haben. Man hat ein Recht darauf, Freude zu empfinden, sich ein schönes Leben zu machen. Und dass das auch ohne Drogen geht und dass man sich solche Sachen suchen muss, soll und auch kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Bei mir war es konkret so, und das ist das Zweite, nicht nur, dass man sich auf dieses Positive konzentrieren sollte, sondern manchmal ist, glaube ich, auch ein Tapetenwechsel unumgänglich. Deswegen ist es auch gut, glaube ich, manchmal in so Kliniken zu gehen oder durch eine Reise irgendwo hin oder manche hören dann auf, weil sie gerade umziehen oder so, nutzen das. Ne? Bei mir war das alles verbunden mit dieser Zeit des Abis. Meine Großmutter, das habe ich ja schon vorhin erzählt, dass sie für mich sehr wichtig war, so wie so eine zweite Mutter. Die war relativ konservativ im Sinne von, die hat immer gesagt, bei uns hat jeder in der Familie ein Abitur und du musst ein Abitur schaffen. Und ich hatte wahnsinnigen Schiss auch. Oder ich muss anders, also ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich kam ja in die Psychiatrie, ne? Also das hast du glaube ich noch gar nicht gefragt, oder das hatten wir noch gar nicht, das Thema. Genau, bevor ich mit dem Kiffen aufgehört habe letztendlich, und das hat auch eben mit meiner Oma zu tun, kam ich ja erstmal in die Psychiatrie.
Wie kam das dazu, dass du dorthin gegangen bist?
Ja, ich bin da nicht hingegangen, sondern ich wurde da gegen meinen Willen hineingeliefert. Es war ja so, dass ich durch diesen Dauerkonsum langsam, aber sicher Wahnvorstellungen entwickelt habe. Erstmal war das nur so, oh, sind hinter uns die Polizisten oder nicht? Ist das ein Undercover-Polizist? Wissen die Lehrer das oder nicht? Hat uns der komisch angeguckt? Habe ich da irgendeine Stimme gehört, die über uns redet? Dann nachdenken über Politik und Verschwörungstheorien. Irgendwann habe ich einfach rückwirkend gemerkt, oder merke ich rückwirkend, haben sich so die ersten Symptome eingeschlichen. Ist aber einem währenddessen gar nicht bewusst, weil es so schön langsam geht, ne? Also es ist eben war bei mir zumindest kein abrupter Prozess. Es gibt Leute, die rauchen einen Joint und bekommen dann eine Psychose, aber es ist enorm selten. Es ist wirklich sehr selten. Bei den meisten Leuten ist es tatsächlich durch diesen Dauerkonsum. Und irgendwann war das eben bei mir so schlimm, dass ich fest überzeugt war, ich bin in der Matrix, ich bin in einem Computerspiel, ich rebelliere jetzt gegen alles. Und dann kam hat meine Mutter irgendwann nach 2 Tagen, in denen ich fast gar nichts mehr getrunken habe und so weiter, in Absprache mit ihrer Freundin, die eine Ärztin ist, oder eine gute Freundin von ihr, haben sie einen Krankenwagen gerufen, der mich dann ins UKE, also hier ins Universitätsklinikum in Eppendorf, eingewiesen hat. Genau, und das war aber noch lange nicht der Punkt, an dem ich dann aufgehört hatte zu kiffen. Das war damals kurz vor meinem 18. Geburtstag und danach bin ich sitzen geblieben und bin erstmal in eine andere Clique gekommen. Das war interessant, weil in der Clique wurde zwar Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. In der Clique wurde zwar immer noch gekifft, aber es war nicht mehr das goldene Kalb, um das alle rumgelaufen sind. Also das Hauptritual, über das sich die Gruppe überhaupt identifiziert hat, so als Gruppe, sondern es war eher ein beiläufiges Ding und es wurde auch netter miteinander umgegangen. Also man hat gefragt, wie geht's dir? Und es war ernst gemeint. Es war nicht so eine allgegenwärtige Stimmung der Verarschung.
Lief das dann parallel, das mit der Klinik und mit dem klinischen Dasein?
Nee, ich hatte kein klinisches Dasein. Ich war halt 4 Wochen in der Psychiatrie, bin dann wieder rausgekommen und hatte Risperdal als Medikament verschrieben bekommen, das relativ sanft wirkte und meine Wahnvorstellungen ein bisschen unter Kontrolle hielt. Und dann habe ich eben weiter gekifft, aber weniger und... Ja, gleichzeitig hatte ich auch nicht mehr so hart mit den Wahnvorstellungen zu kämpfen durch das Medikament. Hatte allerdings tatsächlich noch immer so 40%, ne? Also ich war nicht mehr 100% der Meinung, in der Matrix zu sein. Ich war eher sicher, dass ich wohl krank war, aber 40% in mir, ich stelle mir auch oft das Gehirn nicht so als, oder unser Selbst nicht so als klare Entität vor, sondern eher wie so ein Parlament mit verschiedenen Fraktionen. Und ich glaube so, dass 40% in mir noch immer gewisse Wahnvorstellungen kultiviert haben und die anderen 60% haben gesagt, nee, du warst halt krank und jetzt weißt du ja, dass es nicht so ist.
Und weiter zu dem Step, der relativ rausgeführt hat. Also wir sind jetzt an der Stelle, wo du halt immer noch in einer Clique bist, die aber halt einfach sozialer, nenne ich mal einfach, etwas war. Hast du so ein Erlebnis, wo das, oder halt so eine Anekdote, wo du merkst, okay, das hat komplett mich halt aus der Szene ein bisschen geworfen und wo ich realisiert habe, das war falsch und jetzt möchte ich einen anderen Weg einschlagen?
Ja, genau. Ich habe das dann, als ich mein Buch vor einiger Zeit nochmal neu bearbeitet habe und so ein Nachwort angeführt habe, habe ich da auch diese Fragen beschrieben in so einer Form von so einem FAQ, weil mir das eigentlich sehr wichtig war, dass das auch in dem Buch noch vorkommt. Das Buch endet ziemlich abrupt nach der Psychiatrie. Also da komme ich raus und gehe zu den Jungs und sage, hey, lass mal wieder einen kiffen. Was letztendlich entscheidend war, war das Erlebnis mit meiner Großmutter. Denn ich musste fürs Abitur, das war so, so ein humanistisches Gymnasium, da brauchte ich Altgriechisch. Und da brauchte ich eine glatte 3 und ich konnte kein Wort übersetzen. Und es war eigentlich komplett illusorisch, das zu schaffen. Aber es gab so einen kleinen Hoffnungsschimmer, nämlich ich hätte 15 Punkte im Inhalt erreichen müssen und dann konnte ich mir die 0 Punkte in der Übersetzung leisten und dann wäre das sozusagen eine glatte 3. Und dann hatte ich das Thema gesagt bekommen zu dieser Prüfung, Sophokles, Antigone und also griechische Tragödie und hatte 2 Wochen Zeit. Meine Großmutter erkrankte an Krebs, die wurde von meiner Mutter zu Hause gepflegt und hat auch zunehmend nicht mehr viel geredet, wurde richtig bettlägerig, ja, wurde gepflegt und lag so richtig im Sterbebett. Und das war einfach so eine schicksalshafte Zeit. Auf der einen Seite wollte ich das Abitur für mich haben und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob das jeder schon mal, der hier zuhört, leider vielleicht schon mal erlebt hat oder ob das auch vielleicht sich gar nicht so auf jeden Fall übertragen lässt. Aber ich habe das schon ein paar Mal leider, oder was heißt, ja, leider erlebt, dass die Konfrontation mit dem Tod und mit der Sterblichkeit von geliebten Menschen bei aller Tragik und bei aller Trauer, die man dann auch empfindet, auch einen positiven Effekt auf einen haben kann, insofern man das Leben als etwas Einzigartiges, Besonderes mehr ergreifen und wertschätzen kann. So. Also das scheint irgendwie etwas zu sein, was andere Menschen auch teilen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Natürlich gibt es auch Todesfälle, die sind so furchtbar, dass die ziehen, ne, da kann man, ist dann einfach nur schlimm, aber ich glaube gerade auch so Klassiker bei Leuten, die älter geworden sind oder so, kann man sagen, ja, okay, aber irgendwie bin ich jetzt erinnert, dass mein Leben was Besonderes ist und ich nur eins davon habe und es irgendwann bin ich auch in dieser Situation und guck vielleicht auf mein Leben zurück und frag mich, ja, habe ich das wirklich genutzt? Und dann habe ich so, ja, das Gefühl gehabt, ich halte mich an so einem kleinen, dünnen Zipfel noch fest und sage, okay, hey, werd nicht dieser komische Junkie, der jetzt da langsam heranwächst, der all seine Träume und Chancen weggekifft hat und verrotten lässt irgendwie so. Ich finde kein gutes Bild dafür. Und das hat mich sehr motiviert. Dann habe ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann dieses Abitur geschafft. Ich habe diese 15 Punkte inhaltlich gemacht und 0 Punkte in der Übersetzung, auch mit sicher ein bisschen Wohlwollen von den Lehrern. Aber ich habe mich echt ins Zeug gelegt und wusste auch sehr viel. Habe meiner Oma dann erzählt, dass ich das Abi hatte. Hatte dann nach dem Abi nicht mehr jeden Tag die Clique. Meine Oma starb dann kurz darauf. Ich war sehr niedergeschlagen und frustriert, aber hatte irgendwie auch so diesen besonderen Moment des Neubeginns. Ne? Jetzt kommt was Neues, ein Übergang in eine neue Lebensphase. Dann kam meine Mutter, die sagte, sie hätten bei ihr angerufen, Frau Barth, Sie haben doch diesen verrückten Sohn, können Sie nicht einen Artikel über den schreiben, hier für die neue Ausgabe vom Spiegel? Wir haben dann gemeinsam einen Artikel geschrieben, meine Mutter und ich. Und dann ging alles so, kam so eins aufs andere. Also erst kam...
Ganz kurz, worum ging es in dem Artikel?
Ja, das ging um meine Geschichte. Also mit 14 den ersten Joint und mit 18 Psychiatrie. So.
Okay, und dass sich das aber letzten Endes auch positiv entwickelt hat, letzten Endes. Wurde es auch aufgetaucht?
Ja, das ist ja eher so, ja, jetzt kiffe ich nicht mehr. Da war das noch so, dass ich dann auch noch 2 Rückfälle hatte. Also diese Geschichte mit der Oma ist schön und ich glaube auch, dass ohne diese Zeit und ohne das Abitur und ohne diese Pause, ich habe da dann nicht mehr, das habe ich ja gar nicht mehr gesagt, ich habe dann für diese 2 Wochen mündliche Prüfung auch nicht gekifft. Also ich habe so gesagt, jetzt höre ich auf für diese Prüfung, ich muss das schaffen und hatte gar nicht so den Plan, komplett aufzuhören, habe dann aber nach dem Abitur auch nicht gleich wieder angefangen so und hatte dann aber noch zweimal den Punkt, wo ich immer dachte, ah, jetzt will ich in diesen coolen Club, der gelegentlich Kiffer, ne? Jetzt habe ich doch viele Monate nicht gekifft, jetzt könnte ich doch mal einen Joint rauchen und komme dann auch in den Club, der, ich kann ab und zu auf einer Party kiffen. Und dann hatte ich jedes Mal wieder sofort dieses Ding, dass die Wahnvorstellungen kamen, ich jedes Mal richtig eine Psychose wieder hatte, also zwei weitere Psychosen. Und erst als ich dann nach der zweiten Psychose festgestellt habe, oh wow, du kannst es nicht und bei dir löst es das aus, habe ich akzeptiert, dass ich nicht kiffen kann und auch nicht mehr kiffen möchte. Und dann habe ich meinen Führerschein gemacht und habe angefangen zu studieren und so weiter und habe mir vor allen Dingen, und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich am Anfang gemacht habe, wahnsinnig viel Sachen gesucht, die ich mir mit 14, 15 schon hätte suchen wollen. Hobbys, Interessen, das war auch eine schöne Zeit so, Mitte 20, nochmal ein paar Sachen nachzuholen und mich viel mit dem zu beschäftigen, so nach dem Motto, was sind denn meine Interessen? Was will ich, was sind Interessen? Was sind Hobbys? Was kann ich da machen, was Spaß macht ohne Drogen und wo man auch sich weiterentwickeln kann, kreative Hobbys sozusagen.
Und was macht das mit dir, wenn du halt Jugendliche, also machst ja auch viel, also bist ja viel in Schulen, siehst viele Jugendliche, die dir letzten Endes wahrscheinlich auch Fragen stellen. Und wenn du Jugendliche beobachtest, wo du halt so den, wo es den Anschein ein bisschen erweckt, dass die halt auch vielleicht eine Droge konsumieren könnten oder halt tatsächlich machen, was macht das mit dir?
Also da ist natürlich eine gewisse Routine da, das macht erstmal nicht, also wenn ich eine Clique von 14, 15-Jährigen sehe, von denen ich das Gefühl habe, die haben vor der Lesung einen durchgezogen, dann habe ich jetzt keine erstmal große Betroffenheit, dass ich denke, oh Gott, aber sie sind mir auch überhaupt nicht egal. So, ich denke auch an die in meiner Clique, nicht alle von denen haben die gleiche Karriere wie ich hingelegt. Viele von denen haben jetzt auch einen, glaube ich, zumindest habe ich mal gehört, einen guten Job, ob die wirklich jetzt glücklich sind oder was auch immer, es ist eine andere Diskussion oder was es wirklich bei denen im Kopf und im Leben gemacht hat, keine Ahnung. Aber sozusagen nicht jeder, der mit 14, 15 kifft, stehe ich nicht gleich daneben und denke, oh Gott, der hängt sein Leben jetzt an den Nagel. Aber es motiviert mich trotzdem, denen irgendwie zu versuchen, so einen Impuls mitzugeben, ihr Leben irgendwie in die Hand zu nehmen und irgendwie das als was Wertvolles, Besonderes zu begreifen und diesen Gedanken, also ich würde denen gerne irgendwie helfen, diesen Gedanken zu pflanzen, ja, okay, Drogen und Rausch gehört vielleicht dazu, aber wenn ich irgendwie mir nichts suche, was mich als Mensch wirklich fordert in meiner Persönlichkeit, mit meinen eigenen Fähigkeiten, wo ich auch immer so ein bisschen Fortschritte machen kann, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich gefordert bin mit dem. Also wenn ich diesen Gedanken oder wenn ich so etwas nicht finde bei mir, dann habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, kann man, glaube ich, auch nur schwer glücklich sein oder glücklich werden, wenn man so, und das wünsche ich mir, dass ich das vermitteln kann oder das hoffe ich denen auch mit Hilfe dieses Teufelskreises und meiner Geschichte so. Also ich würde auf gar keinen Fall sagen, ich versuche denen die Gefahren des Cannabiskonsums vor Augen zu führen. Ja, das kommt automatisch, die sind ja auch nicht blöd. Das sehen sie, glaube ich, wenn ich einmal das Buch oder hören sie, wenn ich das Buch vorlese und ein bisschen von mir erzähle, dass es A, das Risiko gibt, dass man dadurch psychisch erkranken kann. Das ist nicht bei jedem so, weiß Gott nicht, das sage ich auch immer dazu. Es geht mir nicht um Schocktherapie im Sinne von, hey, kifft auf gar keinen Fall, sonst kommt ihr in die Psychiatrie. Das wäre ja blöd, weil das ist ja nicht bei jedem so. Aber es ist ein Risiko auf jeden Fall, das auch viele betrifft, aber eben nicht alle. Und das andere Risiko, ja, dass man da wunderbar süchtig von werden kann, auch ohne Wahnvorstellung und vielleicht dann keine Energie, keinen Bock mehr hat, gewisse Ziele zu verfolgen, Bücher zu lesen, Hobbys zu haben, Sport zu machen, persönliche Beziehungen zu pflegen, dass das alles so ein bisschen abflacht, wenn man so einen Dauerkonsum hat von Alkohol oder Cannabis oder anderen Drogen. Das wissen die ja selbst, aber ich glaube, oder das hören die raus. Ich glaube, das Entscheidende ist irgendwie, dieses Positive zu betonen, dass am Ende des Tages tatsächlich diese kreativen Dinge glücklicher machen als die Drogen oder der reine mechanische Rausch, nenne ich es mal, ne, der einfach durch eine Substanz ausgelöst wird. Ich glaube, das kann nie so glücklich machen wie die eigene Beschäftigung mit Kreativität und anderen Dingen, anderen Menschen, Projekten, keine Ahnung, Dinge, die man für sich entdeckt in der Welt. Das, ich glaube, ohne Kreativität, und das muss gar nicht die klassische Kreativität sein im Sinne von, ich schreibe einen Song, ich male ein Buch, sondern irgendwie eine gewisse Art von Lebenskreativität im Alltag auch. Ich glaube, ohne die kann man nur schwer glücklich sein. Und das wünscht man ja jedem Menschen, also ich zumindest.
Ich glaube auch, ich würde da das sowieso unterschreiben, die Aussage, aber auch persönlich hinzufügen, jetzt abgesehen dieses Interviewverhaltens, dass man halt auch so kleine Dinge im Leben, die bereits existieren über all die Jahre, auch einfach erkennt, beobachtet und halt auch wertschätzt und daraus ziehen für sich eine Energie irgendwie formt. Und also wie du auch sagtest, all das, was man macht, was letzten Endes kreativ ist oder halt was bringt, ist auch auf Dauer anstrengend, sage ich auch aus persönlicher Perspektive. Und dann halt regelmäßig die Energie irgendwoher zu formen, dann kann das nicht immer die persönliche Beziehung sein oder halt nicht immer vielleicht ein Buch zu lesen sein, wo man halt einen Ausgleich vielleicht findet, sondern es ist halt letzten Endes was Drittes, welches aber sich letzten Endes durch eine Beobachtung ergibt. Und um diese Beobachtung machen zu können oder halt um es wertschätzen zu können und daraus was zu ziehen, da bringt nichts, halt zu sein. Das kann man nur machen, wenn man halt bei klarem Verstand ist und nochmal darüber nachdenkt. Das ist so meine Aussage, die ich da einfach hinzufügen würde.
Absolut. Dass wir jetzt dieses Interview führen oder dass man einfach sich kümmert um die Mitmenschen, um die Familie, dass man die eigene Rolle in dem sozialen Netzwerk irgendwie ausfüllt, positiv. Das ist auch eine Form der Kreativität. Also ich meine Kreativität nicht im großen Sinne, aber nicht einfach nur dieses stumpfe Konsumverhalten. Das gehört auch zu unserem Leben. Das ist auch okay. Ich trinke auch ab und zu ein Bier oder bin betrunken. Das ist alles gar kein Problem. Aber wenn man irgendwie, man muss irgendwas kultivieren, was darüber hinausgeht.
Ja, das unterschreibe ich so tatsächlich. Und ich glaube, da werden auch einige Jugendliche verstehen genau, was gemeint ist. Ich finde das an sich auch persönlich sehr, sehr angenehm, wie du auch von deiner Situation, also so diese Anfangssituation, da finden sich, glaube ich, ganz, ganz viele Jugendliche, junge Menschen tatsächlich wieder. Sei es, dass sie halt tatsächlich auch engagiert sind oder halt nicht engagiert sind. Ich glaube, das ist immer so dieser, diese Ungewissheit.
Entschuldige bitte.
Alles Kuschelbesserung auf jeden Fall. Bei vielen Jugendlichen, die sich da halt konfrontieren müssen und halt auch diese Mitbegleitung, die sie sich meistens wünschen, aber letzten Endes die Erkenntnis, dass da es halt niemanden gibt, der wirklich mitbegleitet und man sich da selbst auch durchboxen muss. Und dann halt einen Energiepunkt zu finden. Genau, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Es war wundervoll, auch für mich persönlich, und werde es wirklich jedem ans Herz legen, in meinem privaten Umkreis sich auf jeden Fall das Interview auch anzuhören. Weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was jeden letzten Endes früher oder später trifft. Auch deine Aussagen, wie schön du das auch beschrieben hast.
Vielen, vielen Dank. Ich selber bin immer sehr selbstkritisch und denke, ich hätte viel weniger auch konfus antworten müssen und ein bisschen klarer. Aber wenn du was da rausziehen konntest, dann kann das vielleicht die eine oder der andere auch. Und dann bin ich sehr happy. Und ich habe mich auch sehr gefreut über deine liebe Art, die Fragen zu stellen und auch persönliche Sachen noch zu erzählen. Das fand ich sehr angenehm.
Genau, das Gespräch darüber, eigentlich über das Leben würde ich jetzt bezeichnen. Denn das ist tatsächlich so eine Lebensfrage und eine Entwicklung einer Lebensgeschichte tatsächlich, wie sich das von einer in Anführungsstrichen normalen Lebenssituation ins bisschen schlechtere hinwenden kann, aber wie man da auch rauskommt und wo man da halt ein bisschen abcutten kann und abcutten muss. Auch, das war es so viel dazu. So, wenn die Zuhörerschaft mehr mitbekommen möchte von all den Projekten, was wir machen, dann folgt uns auf Instagram, salon5_, und wir sagen Tschüss.